Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam Zeit verbringen, dass Sie sich Zeit nehmen für Radio Maria in dieser großen Hörerfamilie. Und wir wollen eben heute über Beziehungen wieder nachdenken. Beziehungen sind, denke ich, das Wichtigste in unserem Leben. Und jeder lebt Beziehungen, egal ob er alleinstehend ist, egal ob er in einer Familie, also in einer kleinen Familie lebt. Großfamilie sind wir alle. Wir alle haben ja Verwandte, auch wenn wir vielleicht die selten sehen und mit ihnen wenig Beziehung haben. Oder egal, ob jemand im Orden ist, egal, ob jemand Schwierigkeiten mit seinem Partner hat, wir alle leben in Beziehungen. Und das ist so das heutige Thema, anzuschauen, wie gestalte ich eigentlich meine Beziehungen? Was habe ich für Weisen, für Arten in meinen unterschiedlichen Beziehungen? Habe ich überhaupt unterschiedliche Beziehungen? Also normalerweise schon. Ich wäre, wenn ich Kinder habe, eine andere Art des Umgangs, eine andere Art der Beziehung zu meinen Kindern haben, als eben zu meinem Ehepartner. Und auch wenn ich in einer Ordensgemeinschaft lebe, zum Beispiel, wäre ich unterschiedliche Beziehungsqualitäten und auch Beziehungsintensitäten zu den einzelnen Mitbrüdern und Mitschwestern haben. Und wenn ich alleinstehend bin, dann gibt es auch unterschiedlich nahe Beziehungen. Es kann sein, dass ein mir nahestehender Freund viel mehr von mir weiß und mich viel, viel besser kennt, als wie ein Verwandter, der vielleicht einmal alles von mir erben wird, aber zu dem ich eigentlich kaum eine Beziehung habe, außer dass er halt zufällig mein Verwandter ist. Ja? Und hin und wieder vorbeischaut, damit er sein Erbe nicht verliert. Also damit sehen wir schon, wie unterschiedlich Beziehungen sind. Und es liegt auch an mir selbst, also es liegt an Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Beziehung aktiv zu gestalten. Wenn Sie sie nicht aktiv gestalten, dann ist es so wie in der Kommunikation. Man kann nicht kommunizieren. Also das heißt, man kommuniziert immer, auch wenn man nichts sagt. Und man kann nicht Beziehungen leben. Also auch wenn man keine Beziehung hat, dann hat man die Beziehung trotzdem. Nämlich man hat sie in der Ferne oder in der Distanz und damit nicht in einer guten Qualität meistens. Ja. Es gibt natürlich auch Beziehungen, wo es besser ist, wenn man auf Abstand geht, weil kaum wird man zu nah, wird es übergriffig, man wird seiner eigenen Meinung oder Freiheit beraubt und es ist dann unangenehm, wenn man zu nahe Beziehungen hat, wenn man dann plötzlich sich als ewiges Kind wiederfindet oder als ewig mit dem Zeigefinger Beratener, der keine gleichwertige Beziehung dann auch erleben darf. Das wäre eine nächste wichtige Frage. Wie viele gleichwertige Beziehungen haben Sie? Was meine ich mit einer gleichwertigen Beziehung? Wo Sie auf Augenhöhe mit dem Freund oder mit dem Familienmitglied im Gespräch sein können oder eben sein können. Wo Sie der andere oder die andere so akzeptiert, wie sie sind. Wo sie sich wohlfühlen in Gegenwart vom anderen, weil sie spüren, es tut gut, dass ich bei dem so sein kann, wie ich bin. Ich brauche mich nicht verbiegen, ich brauche nichts anderes sagen, sondern der versteht mich mehr oder weniger richtig. Missverständnisse wird es immer geben. Die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse. Und hat schon Wittgenstein eben gesagt, und trotzdem gelingt es mir, die Missverständnisse aufzuklären, weil ich in einer guten Augenhöhe mit dem Menschen bin, mit dem ich eben jetzt in Freundschaft oder eben in familiärer Verbindung, verwandtschaftlicher Verbindung stehe. Und mir geht es darum, diese gleichwertigen Beziehungen auch überhaupt mal wahrzunehmen. Es gibt viele gleichwertige Beziehungen, die sie haben und von diesen Beziehungen leben sie. Es gibt sicher auch in jedem Leben von uns Beziehungen, die nicht gleichwertig sind, wo ich eben über anderen stehe. Und die wollen vielleicht gar nicht, dass ich mich auf die gleiche Stufe stelle. Die wollen, dass ich in der Entfernung und oberhalb von ihnen bleibe, damit sie sich nicht mit mir auseinandersetzen müssen, damit sie sagen können, der da oben, der kann halt leicht reden. Das ist zum Beispiel oft in der Pubertät, wenn sie pubertierende Kinder haben, kann sein, dass ihnen die Kinder bewusst entfleuchen und bewusst ausweichen, indem sie sich unter sie stellen und sagen, du hast mir da, also du kannst mir zwar sagen, aber ich reagiere nicht, ja, ich stelle mich taub. Und dann kann es sein, dass sie die Position wechseln und dann versuchen sie in so einem Art Ausprobieren der Rangbeziehungen, eben der Machtdynamiken auch zu schauen, kann ich mich über meine Eltern stellen als Pubertierender? Kann ich jetzt mal was ausprobieren? Kann ich mal anschaffen? Ja? Und das sind dann so Aussagen wie, das nächste Mal machen wir, was ich sage. Oder du hast jetzt da nicht recht gehabt und jetzt wirst du verstehen, dass ich jetzt das nächste Mal recht haben möchte und dass es das nächste Mal so sein muss, wie ich es will. Also wo dann versucht wird, den anderen runterzudrücken, damit ich größer bin. Also ungleiche Beziehungen sind eben, einmal ist der andere über mir und einmal ist der andere unter mir. Sind beides ungleiche Beziehungen. Auch in Paarbeziehungen ist es ganz oft so, dass die Beziehungen ungleich sind und dass es, gerade wenn eine schlechte Ehe ist, wird dauernd versucht, wie kann ich mich über den anderen stellen? Oder wie kann ich mich so klein machen, um vor dem anderen zu entfliehen, um abzutauchen, damit mich der andere nicht mehr wahrnimmt. Das sind natürlich keine guten Formen, auch nicht, wie ich Probleme lösen kann, auch nicht, wie ich wieder zueinander finde. Ich finde nur zueinander, wenn ich den anderen in die Augen schaue und mich auf gleiche Stufe mit ihm stelle und gleichwertig ihn ernst nehme, ihn respektiere, so wie er ist. Der Respekt ist überhaupt eine der ganz zentralen Arten und Weisen, wie ich sowohl in verwandtschaftlichen als auch in freundschaftlichen Beziehungen nur gut leben kann. Alles andere wird auf Dauer nicht funktionieren. Ein guter Freund, sagt Jesus Sirach, eben in der Bibel, ist wie ein kostbarer Schatz. Und Sie kennen die Stelle eh, Tausende seien's, die dich grüßen und Hunderte sollen sein oder Dutzend, die dich kennen, aber wirklich ein vertrauter Freund, das soll nur ganz, ganz wenig sein. Und fragen Sie sich selbst, wie viel wirklich zutief innige Freunde haben Sie, mit denen Sie wirklich vertraut sprechen können, denen Sie voll vertrauen, die von Ihnen sehr viel, vielleicht sogar alles wissen. Das werden wenig sein. Ein, zwei, höchstens drei. Drei ist schon sehr viel. Und wenn Sie verheiratet sind, dann sollte eigentlich Ihr Partner Ihr allerbester Freund sein, der von Ihnen wirklich alles weiß und umgekehrt auch. Und dann ist es gut, wenn Sie noch einen anderen, wenn möglich gleichgeschlechtlichen Freund oder beziehungsweise eben Freundin, wenn Sie eine Frau sind, haben. Und damit ist es eigentlich auch schon mehr als gesättigt. Mehr Zeit ist gar nicht, weil ich brauche ja auch Zeit, um eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Also nicht nur eine partnerschaftliche Beziehung, sondern eben auch eine Freundschaftsbeziehung. Die braucht Zeit. Die muss genährt werden. Gute alte Freunde kann man auch, das wird vielleicht auch Ihre Erfahrung sein, aber wir können darüber dann auch gerne ins Gespräch kommen. Uraltfreunde, also Kindergartenfreunde oder Sandkastenfreunde, die kann man auch über Jahre nicht sehen und wenn man sich dann wieder trifft, verbindet die Kindheit so stark, dass man dann möglicherweise wieder schnell auf einer relativ tiefen Wellenlänge ist, aber es ist die Vergangenheit, die verbindet und nicht die Gegenwart. Und ich habe jetzt kürzlich wieder einen Freund getroffen, eben mit dem ich eben im Kindergarten war. Und es war sofort eine tiefe Vertrautheit da, aber trotzdem weiß er nichts von meiner Gegenwart. Und da bin ich dann schon vorsichtig, was erzähle ich ihm jetzt wirklich von der Gegenwart? Ja? Wie tief gebe ich ihm jetzt Einblick? Und da werde ich dann natürlich vorher mal versuchen abzutasten, wie hat sich denn der entwickelt, was sind denn jetzt seine Werte und kann der mich überhaupt verstehen in meinen jetzigen Lebens mit meiner jetzigen Lebenswirklichkeit, mit meinen Fragen, mit meinen Sorgen und Problemen und umgekehrt auch, kann ich ihn überhaupt verstehen? Und man tastet sich ja dann auch so vor, wenn man so einen Uraltbekannten wieder trifft, wie ist denn der jetzt, ja? Wie sehr hat sich denn der verändert? Und wenn natürlich dann die Werte gleich sind, so wie, und wenn wir uns interessanterweise ähnlich weiterentwickelt haben, wenn das schnell zu schwingen anfängt und man sich sofort gut verstanden fühlt, dann ist es sehr schnell vertraut, weil man eben von früher diesen Vertrauensvorschuss mitbringt. Da geht es dann schneller, als wenn ich heute jemanden zum ersten Mal kennenlerne, der mir auch vertraut ist, aber ich kenne seine Geschichte nicht. Und damit bin ich intuitiv noch vorsichtiger. Kann dann trotzdem sehr schnell tiefer gehen, wenn ich merke, ja, das ist in Einklang, da ist ein tiefes Grundverständnis da. Aber grundsätzlich verbindet die Geschichte enorm. Und das ist auch der tiefere Grund, warum familiäre Bande so stark sind. Weil es eben die gemeinsame Geschichte gibt. Und je stärker die gemeinsame Geschichte ist, gerade bei Adelsfamilien, umso stärker sind die Bande. Da gibt es einfach dann tiefe Gründe, warum man eben einen gemeinsamen Besitz, ein gemeinsames Gut, ein gemeinsames Ziel erhalten muss, ja, und auch weiter auch weitertragen. Das ist eine hohe Ehre, das ist eine hohe innere Verpflichtung. Und das ist eben auch dann das Beeindruckende bei großen, sehr erfolgreichen Familien, übrigens nicht nur Adelsfamilien, sondern auch Familien, die gemeinsam ein großes Imperium aufgebaut haben, ja, wie große Firmen, ja, die ja vom Familienbesitz herausgegangen sind und wo es dann x beteiligte Verwandte gibt, die zwar streiten, aber die insgesamt zusammenhalten, wo dann Stiftungen daraus entstehen und, also ich könnte jetzt einige Namen nennen, tue ich nicht, aber Sie werden sich einiges schon selbst denken können, wo wirklich große, sehr, sehr mächtige Zusammenschlüsse sind, familiäre Zusammenschlüsse, die eben sehr, sehr gut miteinander kooperieren, die vielleicht auch im Hintergrund enorm streiten, aber in Wirklichkeit geht es ihnen immer um die Weiterentwicklung der Familie und um die Ehre der Familie, um den gemeinsamen Ruhm, auch natürlich um den gemeinsamen Reichtum dann. Ja. Aber also große Autokonzerne, sage ich jetzt nur mal, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, haben das so gemacht und auch so geschafft. Ich möchte jetzt da nicht sagen, dass das Wesen ist von Freundschaft und Familie, aber Blutsbande sind eine enorm starke Bande. Auch einen Punkt möchte ich gerne noch ansprechen, bevor wir ein paar Takte Musik dann hören. Wenn ein Ehepaar sich scheiden lassen will und es wird dann versucht, Kontakte zu den Schwiegereltern jeweils aufzubauen. Und in der ersten Zeit scheint es auch so, als würde sich Hausnummer jetzt zum Beispiel gegen den Mann alles eben verschwören und auch die Eltern von dem Mann sind ganz auf der Seite der Schwiegertochter, weil sich der Mann unmöglich benimmt und vielleicht eine Freundin hat etc. Ja? Und es schaut so aus, als hätte die Schwiegertochter wirklich gute Karten, dass sie jetzt das alles gut über die Bühne bringt, diese ganze furchtbar schwierige Scheidung und so, weil auch die Schwiegereltern auf ihrer Seite sind. Ja? Und es ist eine Erfahrung und zeigt sich wirklich ganz, ganz oft, ja, dass im Endeffekt dann die Blutsbande siegen. Ja? Sobald es dann wirklich hart wird, hart auf hart geht, ist davon nichts mehr zu bemerken. Ja? Dann stehen die Eltern dann plötzlich doch auf Seiten des Sohnes. Hat auch schon was Richtiges. Ja? Auch weil es eben so stark bindet. Und deshalb ist es auch so gefährlich, wenn Jugendliche Blutsbruderschaft schließen. Ja? Das sind Bindungen, die sie schwer auflösen können, die oft nur ein Priester auflösen kann. Und viele sind sich gar nicht bewusst, was sie damit tun in dieser jugendlichen Unbedachtsamkeit. Ich glaube, es wäre wichtig, dass wir dann nachher noch einiges über die Freundschaft und über tiefe gemeinsame Freundschaft sprechen. Und ich darf jetzt um ein paar Takte Musik bitten.
Liebe Freunde und Hörer von Radio Maria, Sie haben eingeschaltet heute bei der Lebenshilfe zum Thema Beziehungsweise, Freundschaft und Familie. Das heutige Thema mit unserem Referenten Dr. Reinhard Pichler. Ja, wir haben gerade die Musik gehört, die den Titel trägt Nothing but the Blood, also nichts als das Blut, und das geht dann weiter Jesu. Eine christliche CD mit Instrumentalmusik, und das passt auch sehr gut zu dem letzten, was Dr. Pichler gesagt hat. Da ging es nämlich um die Blutsbrüderschaft, die manche in jungen Jahren schließen, und du hast dazu gesagt, und darum möchte ich da anknüpfen, dass das oft nur ein Priester lösen kann. Wie hast du das gemeint, wenn du das näher erläutern könntest?
Ja, also diese Blutsbrüderschaft, die man oft eben unbedacht vornimmt, ist ja auch so, dass dann wirklich das Blut sogar ausgetauscht wird, man ritzt sich da oder sticht sich da in den Finger, um das auszutauschen, und das ist tatsächlich eine massive Besiegelung, die auch enorme Bindungen bewirkt und auch geistliche Bindungen. Also es gibt da leider furchtbare Beispiele auch bei mir in der psychotherapeutischen Praxis, aber nicht nur, auch in Erfahrung von dämonischen und exorzistischen Bereich, dass man mit Blut eben halt sehr viel abhängig machen kann und auch Menschen an sich binden kann oder halt auch an andere böse Mächte binden kann, wenn man da davon weiß. Ja? Das ist eben das Schlimme. Und so ist es tatsächlich so, dass wenn jemand Blutsbruderschaft geschlossen hat und das aber sich nicht dessen bewusst war, was das bewirkt, kann das durchaus sein, dass dann starke Abhängigkeitsbeziehungen entstehen von dem stärkeren Partner, der dann, also von dem stärkeren Freund, der dann immer wieder auch diesen Blutsbruder oder diese Blutschwester zu Dingen heranzieht, die sie gar nicht tun will, aber sie hat irgendwie das Gefühl, sie muss es tun, sie ist verpflichtet dazu. Das geht über Jahre, das geht bis hinein ins Erwachsenenalter und es kommen dann Menschen in die psychotherapeutische Praxis und fragen sich, warum komme ich von dem nicht los, warum bin ich von dem so abhängig und was ist da und ich fühle mich total unwohl und ich will da schon längst nicht mehr diese Beziehung, diese Freundschaft leben, aber ich komme da nicht weg. Das Gleiche ist übrigens ähnlich, ja, bei unreinen und unreifen Beziehungen, geschlechtlichen Beziehungen, wo eben eine Abhängigkeit vorliegt und wo sich der Partner lösen mag, aber nicht kann, weil es auch eben so eine, eben oft auch eine sexuelle Abhängigkeit gibt. Ja. Und diese Abhängigkeiten können eben übers Blut passieren, können eben auch über natürlich mental passieren und können eben oft auch über die Sexualität passieren. Und jetzt ist dann die Frage oft, wie komme ich los? Also ich will loskommen, ich habe schon x Anläufe genommen und es funktioniert nicht und es funktioniert nicht. Ja. Sobald mir der wieder ein SMS schickt, bin ich sofort wieder da, habe riesen Schuldgefühle, muss irgendwie dem helfen oder macht dann sogar bei Dingen mit. Ich bin schon rausgekommen von den Drogen, weil der hat mich reingezogen, ich bin jetzt mühsam rausgekommen, der ruft mich wieder an und ich werde wieder schwach und mache wieder mit. Ja. Also das sind ganz dramatische Dinge. Und das sind wirklich dann auch oft dämonische Bindungen dadurch, die erst dann dadurch gelöst werden. Und wenn man das von jemand weiß oder sieht, dass es zu jemand geht, dann ist es gut, wenn man zu einem Priester geht, der sich da auskennt und der das dann auch zu lösen versteht. Weil sonst kann der Mensch sich fast nicht befreien, der ist wie gefesselt an den anderen. Ja, das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt, den ich unbedingt noch ansprechen möchte, ist die Konkurrenz zwischen dem Ehepartner und einem sehr guten Freund. Das ist noch leichter, wenn ich eben jetzt als Ehemann einen guten Freund habe, einen sehr guten männlichen Freund, da versteht es meine Frau noch, dass ich mit dem lang rede und Dinge austausche und wir einfach halt sehr vertraut miteinander sprechen. Allerdings schon da ist die Gefahr da, wenn ich mit meinem Freund, ja, meinem uralt Schulfreund, den ich seit 40 Jahren kenne, persönlichere und intimere Dinge bespreche als mit meiner Frau, dann wäre es schon nicht mehr okay. Also solange es gleich intim ist, ist es gerade noch okay. Sobald es intimer wird und ich mit meinem Freund mehr Dinge bespreche als mit meiner Frau, ist es nicht mehr okay. Und noch schwieriger ist natürlich, wenn ich jetzt als Ehemann eine gegengeschlechtliche Freundin, sehr, sehr gute Freundin habe, auch von mir aus eine uralte Schulkollegin, mit der ich mich super gut verstehe und geistlich wunderbar tief verbunden bin, etc. Und ich mit der tiefere Dinge bespreche als mit meiner Ehefrau. Auch dann kann es sein, dass überhaupt nichts dahinter ist, weil sich da gar keine erotische oder Liebesbeziehung aufbaut, weil es gar kein Thema ist. Aber es kann sein, dass das trotzdem meine Ehefrau so stört, dass ich das allein deshalb abbrechen muss oder deshalb nicht so, so eine tiefe Freundschaft pflegen kann, weil sie es einfach widerspricht. Und zwar nicht, weil ich in der Gefahr bin, da mich jetzt in diese Uraltfreundin zu verlieben, in die ich mich nie verliebt habe und auch nicht verlieben werde, weil das ist gar nicht das Thema, sondern weil es eben meine Frau stört, weil die eifersüchtig ist. Also ist da nicht bei mir das reale Beispiel, ja, aber das kann sein. Ich nehme mich jetzt nur zum leichteren Verständnis als Beispiel her. Und da geht es dann, glaube ich, wirklich darum, da auch sehr ehrlich, das auch zu dieser Freundin dann zu sagen und sagen, du, das passt einfach leider nicht mehr. Deshalb werden wir den Kontakt einfach reduzieren oder wenn wir uns sehen, dann treffen wir uns nur zu dritt, damit es da eben nicht einfach zu einer Störung in der sakramentalen Beziehung der Ehe kommt. Und wer es nicht tut, wer sagt, na, ich habe da meine Freiheit und sei nicht so eifersüchtig und bemühe dich da quasi ein bisschen rationaler zu denken und ist ja lächerlich und stell dich nicht so an. Also wer dann den Ehepartner abtut, stoßt sogar den Ehepartner dann noch mehr weg und auch wenn die Beziehung dann gar nicht so tief ist, bringt allein also die Beziehung gar nicht so tief ist zu der Freundin, ja, bringt das allein deshalb schon einen Keil rein, weil der Ehemann nicht zu seiner Ehefrau steht. Also das kann wirklich starke Konkurrenzgründe in sich birgen, wo man sehr aufpassen muss. Einen letzten Punkt möchte ich noch bringen. Wie ist es mit Singles, also mit Alleinstehenden, auch älteren alleinstehenden Menschen, die tiefe Freundschaften leben? Und ich glaube, das ist auch für eben entweder verwitwete Menschen oder eben Zölibatäre oder Menschen, die nie einfach jetzt auch geheiratet haben, auch keine exklusive partnerschaftliche Beziehung gelebt haben, ist das, finde ich, eines der schönsten und tiefsten und auch erfüllendsten Dinge, eine Beziehung zu leben mit guten Freunden. Ja? Eine tiefe Beziehung zu leben mit guten Freunden. Und das ist auch sehr, sehr erfüllend. Also das ist für beide erfüllend. Gut ist es nur, wenn beide alleinstehend sind, weil wenn das nicht ist, wenn einer verheiratet ist, dann ist durchaus manchmal die Gefahr, dass dann halt eben der alleinstehende Teil mehr Zeit hat, öfter den verheirateten guten Freund auch eben oder Freundin treffen will. Die hat dann nicht so viel Zeit, weil sie halt einfach eben auch Familienleben hat und dadurch kann es dann immer wieder leicht zu Enttäuschungen und zu Konflikten kommen. Also die idealen Freundschaften für Alleinstehende sind auch mit Alleinstehenden. Muss aber nicht sein. Man muss nur beachten, dass es unterschiedliche Wertigkeiten gibt und es kann ein selteneres Gespräch mit einem Alleinstehenden und einem Verheirateten sehr, sehr tief sein, wenn akzeptiert wird, dass einfach halt nicht so viel Zeit seitens des Verheirateten normalerweise da ist. Ja? Kann auch sein, dass der Alleinstehende derartig eingesetzt ist, beruflich oder wie auch immer, ja, dass auch der nicht so viel Zeit hat. Oft ist es bei Priestern so, ja. Also eine Freundschaft mit einem Priester und mit einem anderen ist dann oft so, dass es auch ungleich ist, weil der Priester halt so viel zu tun hat oft und der andere oder die andere gern mehr Zeit mit ihm verbringen würde und das einfach nicht geht. Da auch jetzt da viel Geduld zu haben, viel Verständnis zu haben und auch den anderen nicht auf seine Seite ziehen zu wollen, das vertieft die Freundschaft. Es mindert immer die Tiefe der Freundschaft, wenn ich eigentlich ihm ohne Worte oder auch sogar verbal ihm vermittle, das ist aber nicht okay, dass du so wenig Zeit für mich hast. Dann wird die Freundschaft flacher, weil der kann nicht mehr bringen, als er ohnehin gibt. Er gibt eh meistens so viel er kann, weil er ja gerne die Freundschaft möchte mit diesem anderen Menschen. Allerletztes Thema, was ich auch noch unbedingt anbringen möchte, ist, was tun, wenn ich mich in einen Uraltfreund oder eine Uraltfreundin plötzlich verliebe. Ich habe mich nie in jemanden verliebt und plötzlich verliebe ich mich in den. Was ist dann? Dann ist es mal wichtig, das für mich selber wahrzunehmen und bitte ganz wichtig, nicht gleich anzusprechen. Das macht das Ganze nämlich nur völlig unnötig kompliziert. Und das am besten mit dem geistlichen Begleiter zu besprechen oder auch mit dem Ehepartner, wenn ich verheiratet bin. Warum? Weil es bringt mich sofort wieder auf den Boden der Realität. Dann wird es normalerweise so sein, dass der Ehepartner sagt, na, dann triff ihn nicht mehr oder dann triff sie nicht mehr, ist ja logisch. Ja? Und wenn ich dann da auf meinen Ehepartner höre, wird die Sache erledigt sein und die Verliebtheit wird nicht größer werden. Wenn ich das Ganze geheim halte oder sogar dann mit dem Freund direkt bespreche, du, ich bin jetzt plötzlich in dich verliebt, weiß auch nicht warum, naja, dann können sich das schon an zwei Fingern auszählen, dann wird das Ärger werden. Und das ist dann natürlich nicht okay, wenn sie in einer fixen Partnerschaft leben, in einer Ehe leben. Wenn beide alleinstehend sind und sie kommen nach Jahren drauf, dass sie sich verlieben, okay, dann ist es ja wieder was anderes. Dann ist nur trotzdem die Frage, warum verliebe ich mich erst nach 20 Jahren, wenn ich den schon so lange kenne? Und warum nicht schon gleich? Und da gibt es sehr interessante Dinge auch in der Psychotherapie. Da habe ich einige Erfahrungen gemacht, wo ich gemerkt habe, oft verliebt sich jemand erst dann so spät, weil er sich vorher das nicht getraut hat, weil er sich selbst zu minderwertig gefühlt hat. Und erst wenn es ihm gelungen ist, seine Minderwertigkeit, seinen mangelnden Selbstwert auch zu stabilisieren und zu verbessern, erst dann traut er sich überhaupt, sich in jemand anderen zu verlieben und vielleicht eben eh schon in eine Uraltfreundin, weil er jetzt weiß, jetzt wäre ich nicht abgelehnt. Und das ist dann auch sehr schön, wenn sich dann eben Menschen, die sich schon jahrelang kennen, dann einfach verlieben und sagen, eigentlich habe ich dich immer schon gern gehabt, aber ich habe mich einfach nie getraut. Und jetzt traue ich mich, und das wird dann auch positiv beantwortet von eben zwei Alleinstehenden, ist das sicher ein großes Geschenk. Ja. Aber wenn es so ist, dass der eine eben in einer fixen Partnerschaft ist und der andere alleinstehend ist, dann muss man da wirklich drauf aufpassen. Besser als mit dem geistlichen Begleiter besprechen und wirklich noch einmal nicht es dann gleich diesem Freund oder dieser Freundin quasi zu beichten und sich da gleich anzuvertrauen, das verschärft das. Das ist wie ein Brandbeschleuniger, wo es dann die Dinge nicht klärt, sondern nur noch mehr verwickelt und nur noch mehr erschwert. Und oft ist dann die Beziehung nachher ganz hin, weil ja auch eine Beziehung dann nicht möglich ist, normalerweise, ja. Oder nicht gut möglich ist. Ein allerletztes Beispiel vom großen Hans Urs von Balthasar, der mit Adrienne von Speyer, die verheiratet war und evangelisch war, unglaublich tiefe, mystische Erfahrungen gemacht hat, auch Bücher geschrieben hat gemeinsam, auch ein Buch gemeinsam geschrieben hat über die Theologie der Geschlechter, ganz stark inspiriert von Adrienne von Speyer. Und der Ehemann von der Adrienne von Speyer war dementsprechend schlecht zu sprechen auf den Hans Urs von Balthasar. Aber er hat es am Schluss des Lebens, wie dann Adrienne auch schon gestorben ist, hat er dann tief erkannt, wie befruchtend diese Beziehung war und wie sehr die auch in einer unglaublichen, geschützten, geistlichen, also von Gott auch getragenen Atmosphäre gewirkt und gehandelt haben, weil sie eben nur auf Gott geschaut haben. Und damit möchte ich jetzt schon schließen.
Jetzt hat der Dr. Pichler wirklich geschlossen, nämlich das Gespräch beendet. Ich werde die Verbindung wiederherstellen, denn jetzt kommt nämlich der Teil, wo auch Sie anrufen können, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Maria. Ich darf Ihnen schon mal die Nummer unseres Studios bekannt geben. 074 72 23 685. Herzliche Einladung. Ich mache jetzt ein paar Takte Musik und dann werde ich die Verbindung wieder mit Dr. Pichler hergestellt haben. Herzliche Einladung. Vielleicht wollen Sie ins Gespräch kommen über das, was jetzt über Freundschaft und über Familie, über Beziehungen zur Sprache gebracht wurde.